Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, was oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf der Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und der Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Himmel und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Über allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich euch auf der Erde regt, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.
Im Volksmund sagt man, gut vorbedacht, schon halb gemacht. Oder noch ein Zitat von Tolstoi, der Frühling ist die Zeit der Pläne. Und wir sind ja im Frühling, wir haben es schon gehört, es ist die Zeit der Pläne und des Planens. Wenn man planlos umhergeht, dann ist es schwierig, irgendwo anzukommen. Ist, glaube ich, auch ganz klar. Und wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Und wir wollen in den nächsten Wochen eine Tour durch die Bibel unternehmen. Und das Ziel dabei ist, dass wir mehr über den Plan Gottes erfahren. Gott hat seinen Plan in seinem Wort offenbart und den wollen wir uns genauer anschauen. Darum lautet der Titel der Predigtreihe: Der große Plan. Und ein Teil davon wird uns bereits auf den ersten Seiten der Bibel, im 1. Mose, die ersten zwei Kapiteln, näher gebracht. Und in diesem Text geht es ganz klar darum, wie das alles entstanden ist und wie das Sichtbare entstanden ist. Und ich denke, dass für jeden Gläubigen der Schöpfungsbericht sehr wichtig ist. Es ist einfach eine Grundlage für den Glaubensleben und für unser Glaubensleben. Deswegen ist es so wichtig. Darum wollen wir uns heute als erstes mit der Frage beschäftigen, warum sind wir hier? Und mein erster Punkt dazu ist, wir sind hier, weil Gott es gewollt hat. Das haben wir in 1. Mose 1, 1 bis 25. Nichts ist zufällig entstanden. Alles wurde von Gott einzigartig geplant. Wenn es nicht so wäre, dann wäre alles sinnlos. Ja, und dann hätte alles überhaupt keinen Sinn. Und viele Wissenschaftler versuchen zu erklären, dass alles zufällig entstanden ist. Also sie sagen genau das Gegenteil. Alles ist ohne Intelligenz und ohne Plan entstanden. Das sagen die Wissenschaftler. Oder viele zumindest von ihnen. Jedoch ist ohne Intelligenz, ohne Plan kein Leben möglich. Das funktioniert nicht. Alles im Universum ist sehr fein aufeinander abgestimmt. Und wenn es nicht so wäre, dann würde alles auseinanderfallen. Und darum können wir sagen, dass es jemand geben muss, der einen Plan entwickelt hat, entworfen hat und der alles nach diesem Plan dann auch erschaffen hat. Und das ist Gott, das sagt uns die Bibel. Wenn man in der Wüste plötzlich ein Haus sehen würde, mit einem schönen Garten, dann würde niemand sagen und denken, das ist zufällig entstanden. Und genauso ist es auch mit der Welt um uns herum, genauso ist es mit uns. Gott hat alles nach seinem Plan erschaffen. Und alles hat einen Zweck und einen Sinn. Und bereits im ersten Vers wird uns deutlich gesagt, dass es Gott eben war, dass er das alles erschaffen hat. Und wir lesen da, da steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und hier sehen wir bereits drei Bausteine, drei Grundbausteine, die wichtig waren für die Schöpfung. Und wir sehen auch hier gleich in den ersten Vers den Plan Gottes. Er ist nach einem Plan vorgegangen. Denn er hat nicht alles irgendwie gemacht, sondern er hat es in einer bestimmten Reihenfolge erschaffen. Und zuerst haben wir, aus der Ewigkeit heraus hat er die Zeit erfunden und erschaffen. Das wird durch den Begriff Anfang klar. Und dann hat Gott den Raum bzw. das Universum erschaffen. Das wird durch den Begriff Himmel deutlich. Und zum Schluss hat er die Materie gemacht. Das wird durch den Begriff Erde noch einmal deutlich. Das heißt, Gott hat zu Beginn Zeit, Raum und Materie gemacht. Er ist also nach einem Plan vorgegangen. Um das Ganze einzuordnen, ist es wichtig, seine Offenbarung, sein Wort, die Bibel anzuschauen. Was er mit seinem Plan vorhat. Worum geht es da genau? Wie gesagt, ein Teil davon schauen wir uns heute an in 1. Mose an. Und hinter der Absicht Gottes, den Menschen zu erschaffen, steht der Konflikt Gottes mit Satan und den gefallenen Engeln. In Hiob beispielsweise 38 lesen wir, dass bevor die Erde gemacht wurde, da waren die Engelwesen bereits da. Sie wurden auch von Gott erschaffen. Und einer dieser Engel war Luzifer. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Morgenstern. Und Luzifer war ein Engel, der glänzte. Ein Engel des Lichts, wenn ihr das so haben wollt. Und er glänzte, weil Gott ihn erschaffen hatte. Er war schön und glänzte. Ein besonderer Engel. Doch dann wollte er Gott gleich sein. Und hier sündigte er. Er verfehlte also sein Ziel, wofür Gott ihn erschaffen hatte. Er sündigte. Und deswegen verstieß ihn Gott aus dem Himmel. Und mit ihm zusammen auch noch die Engel und die Dämonen, oder die Dämonen, die sich ihm angeschlossen hatten. Luzifer verlor seinen Glanz. Und wir kennen ihn besser unter dem Namen Satan in der Bibel. Er wurde zur Finsternis. Und er möchte Gottes Ehre haben. Doch Gott möchte seine Ehre niemandem anderem lassen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, auch in Jesaja, beispielsweise Kapitel 42. Er ist der Schöpfer und verdient es, angebetet zu werden. Er ist der rechtmäßige König über seine Schöpfung. Darum verdient er es, angebetet zu werden. Die einzige richtige Antwort darauf ist, dass wir seine Herrschaft anerkennen. Dass all seine Geschöpfe seine Herrschaft anerkennen und ihn anbeten. Denn er ist der rechtmäßige König über alles. Und wenn wir irgendetwas anderes anbeten, also wenn wir irgendetwas aus der Schöpfung anbeten, anstatt Gott, dann wird dadurch Gott erniedrigt. Denn die Schöpfung wurde ja von Gott erschaffen. Sie ist niedriger als Gott. Und wenn wir es anbeten, dann wird Gott dadurch erniedrigt. Paulus sagt in Epheser 1, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind. Das heißt, wir sollen Gott anbeten, ehren und verherrlichen. Einige Bibelausleger sagen, dass als Gott Luzifer und die Engel aus dem Himmel geworfen hat, dass sie dann auf die Erde geworfen wurden. Und so ist dann das Chaos entstanden. Ja, sie sehen eine Lücke, also die Wissenschaftler, die Theologen und so weiter, viele Theologen sehen eine Lücke zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers. Und es entstand immer ein Chaos auf der Erde. Darum war die Erde wüst, leer und finster und so weiter. Doch dann hat Gott dieses Chaos geordnet. Er hat alles schön gemacht. Und in 6 Tagen hat er alles erschaffen, was wir so um uns herum sehen. Aus toter Materie hat er Leben gemacht. Die Blumen, die Berge. Alles, was schön ist, was angenehm ist, die Sonne, die Sonnenstrahlen. Gott hat zuerst alles geformt und dann gefüllt. Am ersten Tag hat er das Licht geformt und er hat es am 4. Tag mit den Lichtern gefüllt, mit den Sternen und so weiter. Am 2. Tag hat Gott Himmel und Erde gemacht oder Himmel und Meere gemacht. Und er hat sie dann mit Vögeln und Fischen gefüllt. Am 3. Tag hat er dann das Trockene, also das Land und die Vegetation geformt. Und am 6. Tag hat er sie dann mit Tieren und Menschen gefüllt. Hier sieht man wiederum, dass er nach einem Plan vorgegangen ist. Das heißt, alles war von ihm gewollt. Und der Schöpfungsbericht ist aber nicht dazu gedacht, um uns wissenschaftlich zu erklären, wie das alles entstanden ist, sondern es soll uns zeigen, wer das alles gemacht hat, dass es Gott gemacht hat. Und er soll uns zeigen, warum er das gemacht hat. Gott hat alles mit Freude gemacht und in Vers 31 lesen wir dann, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott wollte das Universum schaffen. Und alles war sehr, sehr gut. Und als Krönung der Schöpfung hat Gott Ende des 1. Kapitels den Menschen gemacht. Wir sind hier, weil Gott es gewollt hat und geplant hat. Und zweitens sind wir hier, um Gott zu repräsentieren. In den Versen 26 bis 28 lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Mensch nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also nachdem Gott die Landtiere am sechsten Tag gemacht hat, hat er den Menschen erschaffen. Und wir haben sehr viel mit den Tieren gemeinsam. Deswegen beschreiben auch viele Wissenschaftler den Menschen als Menschenaffen. Sie sagen, dass wir durch eine Evolution entstanden sind und so weiter. Aber wir sind nicht einfach Tiere. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Wir wurden nämlich im Bild Gottes gemacht. Im Ebenbild Gottes. Und das gilt für alle Menschen. Mann und Frau. Jung oder alt. Schwarz oder weiß. Für Gesunde, aber auch für geistig oder körperlich Behinderte. Für alle Menschen. Immer wieder hört man über einen Sohn, dass gesagt wird, er ist ganz der Vater. Mir hat man das schon oft gesagt, also mir und auch meinem Sohn, ebenso. Oder er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, das hört man immer wieder. Das bedeutet aber nicht, dass der Sohn und der Vater identisch sind, dass sie eine Person sind, die eine Person sind, sondern es bedeutet nur, dass der Sohn dem Vater ähnlich ist. Man kann sozusagen den Vater in ihm sehen. Und so ist es bei Gott und bei uns. So ist es bei Gott und den Menschen. Wenn wir in Gottes Ebenbild erschaffen sind, dann sind wir seine Kreaturen und die etwas an Gottes Natur reflektieren. Und das können die Tiere nicht. Der Mensch soll den Charakter Gottes widerspiegeln. Und das beinhaltet Kreativität, Güte, Liebe, Wille, auch Entscheidungsfreiheit zum Teil. Zumindest bei den ersten Menschen. Und in Vers 28 gibt Gott dem Menschen die Autorität über alles Geschaffene. Also auch Autorität. Das bedeutet, im Ebenbild Gottes zu sein, erschaffen zu sein. Gott sagt, dass die Menschen die Erde in Besitz nehmen sollen. Sie sollen also über die Welt, über die Tiere, über die Pflanzen, über die Ressourcen stellvertretend für Gott herrschen. Das heißt, dass dem Menschen eine sehr große Verantwortung für die Schöpfung gegeben wurde. Und wir sind ihm dazu berufen, auf einer liebenden Art über die Erde, über die Welt, über alles, was hier ist, zu herrschen und nicht unsere Macht zu missbrauchen. Nur leider passiert das nur zu oft. Wir sind Gottes Verwalter. Wir sollen Sorge tragen für seine kostbare Schöpfung. Wir sollen die Schöpfung bewahren. Und eigentlich sollen wir alle Potenziale ausschöpfen. Unsere Potenziale und die Potenziale der Erde. Wir sollen daraus noch mehr Leben schaffen. Noch mehr Schönheit hervorbringen. Das ist unsere göttliche und heilige Aufgabe. Darum segnet Gott also in Vers 28 die ersten Menschen und stellt sie in einem schönen Garten. Von diesem aus sollen sie beginnen, die Erde zu bebauen, die Welt zu verändern, die neue Welt zu bauen. Und er hat ihnen eine moralische Wahl gelassen, wie sie das tun sollen. Oder wie sie das tun wollen. Die ersten Menschen haben sich ja noch entscheiden können zwischen Gut und Böse. Das wird klarer, wenn man dann später im Kapitel 2, wenn man dieses Bild anschaut vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dem Baum des Lebens. Genau um diese moralische Wahl geht es da. Also die ersten Menschen hatten die Freiheit zu entscheiden. Werden die Menschen Gott und seiner Definition von Gut und Böse vertrauen? Oder selbst ihr eigenständig bestimmen wollen und autonom Macht ausüben? Es steht sehr viel auf dem Spiel und darüber werden wir sicher noch in der nächsten Predigt noch mehr hören. Und als Gottes Ebenbilder sollen also die Menschen Gott reflektieren, Gott widerspiegeln, Gott repräsentieren. Doch es waren ja nur Adam und Eva da. Für wen sollten sie das tun? Es waren noch keine anderen Menschen da. Wenn andere Menschen geboren werden, dann kann man natürlich Gott reflektieren, den anderen sozusagen Gott widerspiegeln, weitergeben. Zu Beginn, wir wissen es aber, wir haben es schon gehört, vorher waren aber die Engelwesen da. Das heißt, die Menschen sollten Gott vor den Engeln repräsentieren und widerspiegeln. Und bei uns geht es eben darum, wir sollen Gott vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt repräsentieren. Gott hat den Menschen gemacht, damit sie statt Satan über die Erde herrschen. Wir sollen Gott hier auf der Erde repräsentieren, die Erde bewahren, etwas Schönes daraus machen und so auch Gott die Ehre geben dadurch. Die Erde ist nämlich das Schlachtfeld und der Ort für den Sieg Gottes über Satan und den gefallenen Engel. Das, was der Teufel zerstört, das soll geheilt und erneuert werden. Darum geht es Gott. Und das erfüllt er in dem Werk Jesu Christi. Dadurch bekommt Gott die Ehre, die nur ihm gebührt. Darüber kann man sehr viel im Epheserbrief nachlesen, aber darüber werden wir noch im Laufe der Predigtreihe noch mehr hören. Wir sind hier also, um Gott zu repräsentieren. Und drittens sind wir auch hier, um mit Gott zu ruhen. Wenn man die Kapiteleinteilung berücksichtigt, dann könnte man zu dem Schluss kommen, so wie wir es auch heute eigentlich schon gehört haben, dass der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung ist. Dem ist aber nicht so. Die Einteilung der Bibel in Kapitel und Verse, das wurde eher später hinzugefügt von Herausgebern und so weiter. Am Ende des Kapitel 1 haben wir den sechsten Tag, wo Gott die Tiere und den Menschen erschaffen hat. Im Anfang von Kapitel 2 allerdings, da ist der eigentliche Höhepunkt, nämlich der siebte Tag. Mose beendet seine Beschreibung, also falls wir annehmen, dass Mose der Autor natürlich vom ersten Mose ist, die Beschreibung von jedem Schöpfungstag beendet er immer mit: und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und so weiter. Aber für den siebten Tag wird kein solches Ende festgehalten. Dieser Tag scheint anzudauern. Ja, dieser Tag der Ruhe, wo Gott dann geruht hat, der scheint anzudauern. Das bedeutet aber nicht, dass Gott kein Auge mehr auf seine Schöpfung hat. Denn ohne ihn würde alles zusammenbrechen. Es geht nicht. Der siebte Tag ist der Ruhetag, oder? Wie wir es auch später noch in der Bibel lesen, der Sabbat. Und Gott ruht seither von der Arbeit des Erschaffens. Also seither erschafft er nicht mehr. Das ist damit gemeint. Und das macht auch Sinn, weil wenn Gott alles perfekt erschaffen hat, alles perfekt gemacht hat, dann muss er nichts mehr dazu beitragen, er muss nichts mehr machen, er muss nichts mehr verbessern. Er hat ja gesagt, und er sah, dass alles sehr gut ist. Er hat es perfekt gemacht. Damit will uns aber Gott auch ein Modell an die Hand geben, wie Arbeit und Ruhe sich immer wieder ablösen. Aber es sagt auch noch was anderes, und zwar, es ist ein Hinweis auf die ewige und erlösende Ruhe bei Gott, die erlösende Sabbatruhe. Gott möchte, dass die Menschen und dass wir Anteil haben an seiner Ruhe, dass wir die Schöpfung genießen und zusammen mit ihm auch die Ruhe genießen. Und das wird klar, wenn man die nächsten Verse anschaut, also in Kapitel 2, ab Vers 4. Hier wird der Schöpfungsbericht oder der zweite Schöpfungsbericht des Menschen endlich genauer beleuchtet und angeschaut. Und hier sehen wir das Leben, so wie es Gott geplant gewollt hat, so wie es entworfen hat. Hier sehen wir das, den Paradies. Das vollkommene Leben, das dort beschrieben ist, ist von drei vollkommenen Beziehungen gekennzeichnet. Die wollen wir jetzt uns kurz anschauen. Die erste Beziehung ist eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Als Gott den Menschen erschaffen hat, in Kapitel 1, Vers 26, da redet er von sich in der Mehrzahl. Und er hat nicht nur einen Menschen, sondern er hat zwei erschaffen. Und vorher hat er noch die Engel gemacht. Das zeigt uns, dass Gott ein Beziehungswesen ist. Er ist auf Beziehung aus. Und bei den ersten Menschen merken wir, dass Gott sich um die Bedürfnisse sorgt. Er hat den Menschen genommen und ihn in einen schönen Garten gestellt. Er hat ihnen zu essen gegeben. Er hat einen Ort der Freude für sie bereitet, wo es keine Probleme gibt, wo es keine Krankheit gibt, wo es keinen Streit gibt, wo es nichts von dem gibt, was uns eigentlich alle so stört, jetzt und heute. Alles, was wir so beklagen, das zeigt eben, dass Gott Liebe ist. So wie es auch Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und Liebe braucht immer ein Gegenüber. Man braucht immer jemanden, dem man Liebe geben kann, dem man Liebe zeigen kann. Selbstbezogene Liebe ist keine Liebe, sondern Egoismus. Und Gott ist aber die Liebe, das sehen wir hier ganz klar. Er sorgt sich um die Menschen, er kümmert sich um sie. Gott wollte also auch ein Gegenüber, dem er Liebe geben kann und von dem er auch Liebe erwarten kann. Aber Liebe ist nur möglich, wenn man sich frei dafür entscheiden kann. Und so hat Gott den ersten Menschen oder die ersten Menschen auch mit der Freiheit erschaffen, dass sie sich entscheiden können, zu lieben oder es auch nicht zu tun. Das heißt, hier erkennen wir, dass Liebe in erster Linie eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Und Gott ist die Beziehung zu den Menschen sehr wichtig und sehr wichtig gewesen. Darum hat er Regeln festgelegt. Sein Gesetz. Und dieses Gesetz soll nicht unterdrücken. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sondern es dient zum Schutz des Lebens, zu unserem Schutz, zum Schutz des Menschen, zum Guten, zu einem glücklichen Leben. Er lässt in Vers 17 nur ein Verbot. Die Menschen hatten nur Freiheiten, aber nur ein Verbot. Mit der Absicht, Adam und Eva zu schützen. Dort steht, aber vom Baum des Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Es war also ein Verbot zum Schutz. Das vollkommene Leben ist also ein Paradies, oder auch im Garten Eden eben, von der Vertrauensbeziehung zu Gott gekennzeichnet. Die nächste Beziehung ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Zuerst wird der Mann erschaffen und dann die Frau. Und dabei ist der Mann der Leiter in der Beziehung. Das erklärt uns Paulus dann im Korintherbrief beispielsweise. Aber wir sehen auch, dass der Mann seine Autorität nicht missbraucht. Und die Frau widersetzt sich ihm nicht, weil jeder auf die Bedürfnisse des anderen Acht gibt. Ja, da ist eine Liebe, eine Beziehung untereinander. Und beide erleben völlige eheliche Intimität, ohne Scham, ohne Furcht, ohne Scham, ohne Schuld. Zusammen bilden sie ein Leib. In den Versen 24 bis 25 lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Gott hat also die Ehe gewollt, geplant und hier eingesetzt. Genau in diesen beiden Versen. Und diese innere Beziehung, diese innere Verbindung zwischen Adam und Eva ist ein Vorbild auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe soll ein Bild sein für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, zwischen Jesus und uns heute. Und die dritte vollkommene Beziehung, die wir hier finden im Garten Eden, ist die Beziehung zwischen Menschen und der restlichen Schöpfung. Ich habe bereits erwähnt, dass der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde und dass er eben Autorität über die restliche Schöpfung hat. Und die ersten Menschen im Garten Eden, die haben ihre Macht oder ihre Autorität nicht missbraucht, sondern sie gehorchten Gottes Anweisungen. So wie es dann im Vers 15 steht, sie haben das Land bebaut und sie haben es bewahrt. Wenn also die Menschen und die restliche Schöpfung in Harmonie miteinander leben, der Mensch die Schöpfung bewahrt, dann bringt die Erde Frucht fort und neues Leben. Das sind die vollkommenen Beziehungen, die den Garten Eden kennzeichnen. Daraus können wir etwas herleiten und schließen, nämlich wir sehen, dass der Garten Eden ein Grundmuster des Reiches Gottes ist. Ein Ort voller harmonischer und vollkommener Beziehungen. Es geht um ein Leben, ein glückliches Leben zur Ehre Gottes, so wie es sein sollte, so wie es Gott vorbereitet hat, so wie er es bestimmt hat. Und so lebten Adam und Eva im Garten Eden. In dem Sinne entsprechen Adam und Eva dem Volk Gottes, die an Gottes Ort leben, also dem Garten Eden, unter Gottes Herrschaft und genießen dadurch Gottes Segen. Und somit kann man das Reich Gottes in einem Satz so definieren: Gottes Volk an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und Segen. Das ist das Reich Gottes. Dieses Muster hat Gott uns offenbart im Garten Eden. Darüber können wir in den ersten zwei Kapiteln lesen, über die Schöpfung und über den Garten Eden, über das perfekte Leben, das, was Gott geplant hat. Gottes Volk an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und Segen. Doch traurigerweise dauert das nicht lange, wo das alles, dieser perfekte Zustand durch die Sünde verdorben wird. Und seither ist Gott am Werk, sein Reich wieder aufzubauen. Und er verwendet uns Menschen dazu. Er möchte es wieder aufrichten. Und er möchte, dass wir das Ziel der Schöpfung genießen, dass wir in seiner Ruhe eintreten. Darum ist der siebte Tag so wichtig, zu verstehen, was die Sabbatruhe bedeutet. Abschließend möchte ich noch kurz zusammenfassen. Nochmal sagen, was Gott uns erschaffen hat. Wir sind nicht zufällig entstanden. Wir sind hier, weil Gott es gewollt und geplant hat. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung wurde von ihm zu seiner Ehre gemacht. Und darum sollen wir als Ebenbilder Gottes ihn repräsentieren, vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Und wir sollen nach dem Muster auch im Garten Eden vorgehen und das Reich Gottes aufbauen, damit es wieder zu einem harmonischen Ort wird, so wie es Gott ursprünglich geplant hat. Darum sind wir hier. Gott hat alles gemacht und das ist ein Teil seines Planes. Amen. Lass uns noch kurz ein, zwei Minuten in die Stille gehen, um das alles, was wir jetzt gehört haben, sickern zu lassen, darüber ein wenig nachzudenken. Und daran zu denken, was unsere Verantwortung hier auf der Erde ist, in dieser Welt ist.